Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Heute sind Landtagswahlen in Thüringen und viele, die sich auskennen, rechnen damit, dass die AfD die gut 10%, die sie bei der letzten Landtagswahl bekommen hat, heute verdoppeln wird. Und das trotz oder vielleicht auch gerade wegen dem ziemlich umstrittenen Spitzenkandidaten Björn Höcke. Aber der scheint ja mit dem, was er sagt und wie er es sagt, nicht wenige Menschen zu überzeugen. Und deshalb schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Die Rhetorik der AfD und allgemein, welche Wirkung Sprache und Sprechen erzielt und wie unterschiedlich das auch sein kann. Und mit wir meine ich natürlich euch und mich, aber vor allem Moritz Kirchner, der ist Psychologe, Kommunikationswissenschaftler, Politikwissenschaftler und nebenbei auch noch erfolgreicher Science-Slammer und gilt als Rhetorik-Genie. Und er ist mein Gast heute Morgen. Moin Moritz.
Moin, grüße dich. Hallo Sebastian.
Vielleicht fangen wir einfach mal mit so drei Beispielen an. Vielleicht mit einem Positivbeispiel, Greta Thunberg. Warum kommt das, was sie sagt, so gut an?
Also, weil sie sehr entschieden ist in dem, was sie sagt, weil sie sich auch nicht an die gängigen sprachlichen Gepflogenheiten hält, sondern eben auch ihre Wut und ihren Zorn sehr klar und direkt ausdrückt und weil sie sehr pointiert eine Kritik übt. Und deswegen sie erstens in ihren Botschaften klar ist und auch diese Kompromisslosigkeit aus der üblichen Sprache der Politik herausfällt und weil sie natürlich schon einfach als Person für das einsteht, was sie dort macht. Das heißt, sie hat eine Glaubwürdigkeit.
Glaubst du, das kommt alles aus ihr heraus oder hat sie mittlerweile auch Menschen, die ihr dabei assistieren oder die vielleicht auch sowas inszenieren? Glaubst du, das ist alles noch authentisch?
Also ich denke, dass es schon überwiegend authentisch ist, aber natürlich wird sie auch Menschen haben, die sie dort beraten, zum Beispiel ihr Vater. Und das macht ja auch Sinn, weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass sie immer noch ein sehr junger Mensch ist. Aber ich glaube nicht, dass sie so wie andere Leute sich da beraten lässt und sich quasi ihre Authentizität wegberaten lässt, weil es ihr, glaube ich, schon primär um wirklich die Inhalte und das Politische geht und nicht so sehr um diese Selbstinszenierung.
Würdest du sagen, sie ist ein rhetorisches Talent und deswegen funktioniert es auch so gut?
Naja, grundsätzlich ist jeder Mensch ein rhetorisches Talent, weil sprechen und Dinge auf den Punkt bringen, das können wir alle. Die Frage ist, wie viel wir üben, wie stark die Lernkurve ist. Aber was sie auf jeden Fall gut kann, ist tatsächlich Dinge pointiert zum Ausdruck zu bringen und tatsächlich auch zuzuspitzen. Das sind in der Tat Dinge, die sie wirklich deutlich besser kann als andere. Aber es ist natürlich schon so, dass sie manchmal auch durchaus sehr druckvoll redet und vielleicht sogar in ihrer Emotionalität fast schon für manche Leute zu viel ist. Von daher ist es auch nicht so, dass sie jetzt nur uneingeschränkt rhetorisch gut ist.
Das mit dem rhetorischen Talent fand ich gerade ganz spannend, was du gesagt hast. Also du giltst auch als rhetorisches Talent. Da kommen wir vielleicht gleich später nochmal drüber, was da dran ist oder warum man das sagt. Du sagst, alle Menschen sind rhetorische Talente. Ist das wirklich so? Also ich erinnere mich zum Beispiel noch, es gab in der Uni irgendwann so einen Kurs mit Videofeedback und da sollten wir, also haben wir erst auch so ein bisschen Rhetorik-Krams gelernt, ich weiß gar nicht mehr genau was, aber was mit Vorträgen und so in Seminaren hältst du ja dann immer irgendwie so 20 Minuten, halb Stunden Vorträge und das haben wir dann hinterher dann auch geübt mit einem Lieblingsthema vor Videofeedback und ich fand, das war das Schlimmste, was ich je in meinem ganzen Leben gemacht habe und ich hatte das Gefühl, ich habe nur rumgestammelt. Gibt es nicht Leute, denen das immer so geht? Also offensichtlich hat bei mir irgendwie dann Übungen noch so ein bisschen was retten können. Aber gibt es nicht Leute, die halt einfach sagen, das ist nicht mein Ding, das kann ich nicht?
Also, wir haben gerade, was das Reden vor Publikum angeht, so etwas, das nennen wir in der Psychologie soziale Bewertungsangst. Es geht vor allem darum, dass wir wissen, dass die anderen uns bewerten. Ob wir das bewusst oder unbewusst wissen, ist in dem Falle gar nicht entscheidend. Und dieses Angst vor dem Urteil der anderen, das ist vorwiegend das, was das öffentliche Reden so anstrengend macht. Und was das Talent angeht, die Expertiseforschung in der Psychologie geht davon aus, also es ist zu 40% tatsächlich das Talent, zu 60% die Übung. Und das Talent sagt, wie gut ist man ganz am Anfang, wenn man mit irgendetwas anfängt, wie steil ist die Lernkurve und ab wann setzt der Deckeneffekt ein. Aber was im Wesentlichen auch so ein Ergebnis dieser Expertiseforschung ist, dass es wichtig ist, wenn man das Gefühl hat, subjektiv geht es nicht mehr voran, wenn man zum Beispiel eine Sportart übt oder eben das Reden übt, dass man dann eben genau weitermacht. Also Talent oder sagen wir mal so, Expertise entsteht dann, wenn man die Plateauphasen, diese Phasen, wo es scheinbar nicht weitergeht, überwindet, dort nicht nur mehr, sondern qualitativ anders übt, um dann entsprechend voranzugehen. Und deswegen muss man ganz klar sagen, also ein Mensch, der grundsätzlich reden kann, hat auf jeden Fall erstmal ein Ausgangstalent, wie gut das ist, natürlich tatsächlich individuell unterschiedlich.
Aber das heißt, mit ausreichend Übung und Ehrgeiz könnte ich auch zu Frau Merkel werden. Frau Merkel nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil ich ein Interview mit ihr gesehen habe, mit Günther Jauch war das. Der hat seinerzeit irgendwann mal auf der ARD eine Talkshow gehabt und da hat Frau Merkel eine Dreiviertelstunde lang als Bundeskanzlerin Fragen beantwortet. Und ich fand das total faszinierend, dieses Interview, weil sie in 45 Minuten, glaube ich, nicht eine einzige Frage beantwortet hat. Direkt, ja. Und das finde ich schon, das ist ja schon irgendwie auch ja, vielleicht nicht Talent, aber gelernt, ne? Also sehr gut gelernt einfach, dass sie die Botschaften übermittelt hat, die sie will und sonst aber auch nichts.
Ja, also ich meine, Merkel ist tatsächlich ein Beispiel, wo man sagen muss, also sie ist nicht unbedingt deswegen Bundeskanzlerin, weil sie das größte rhetorische Talent ist, wobei ich schon glaube, dass sie im Laufe ihrer Amtszeit besser geworden ist. Mhm. Was das Nichtbeantworten der Fragen angeht, vielen Politikern ist bewusst, dass wenn sie sich festlegen auf eine bestimmte politische Position, dass dann diejenigen, die diese Position nicht teilen, relativ stark davon abgeschreckt werden und sie deswegen versuchen, eher erstens mehrheitsfähige Positionen zu haben und Positionen, die auch ein Stück weit im Ungefähren sind, um dann eben auch tatsächlich nicht so eine starke und schroffe Ablehnung zu haben. Und das steckt auch hinter dieser Strategie von Merkel, dass sie eben doch ziemlich stark im Ungefähren oder sagen wir mal im gefühlt Konsensualen bleibt. Hm.
Und trotzdem dann irgendwas sagt. Das ist auch, auch schon irgendwie faszinierend, ne?
Richtig. Und ich meine, was sie tatsächlich ganz gut macht, ist, dass sie durchaus subtil Botschaften versendet. Aber das ist wirklich, glaube ich, so ein persönliches Ding von ihr, dass sie das nicht ganz direkt ausspricht, sondern eher so, dass man bei ihr auch schon ein Stück weit zwischen den Zeilen lesen muss, wenn man es denn eben möchte.
Hm. Dann sind wir schon in der Politik und kommen vielleicht mal zu dem, ich sag mal, Negativbeispiel. Mhm. Die AfD finde ich da rhetorisch auch ganz spannend. Wir haben es im Wahlkampf in Thüringen erlebt. So die Parolen der AfD, die kommen schon an. Kannst du erklären als Kommunikationstrainer, warum die Reden der AfD-Kandidaten so viele Leute anziehen?
Also das Erste, warum diese Reden anziehend sind, ist der Kontrasteffekt. Weil, das hat er eben gerade gesagt, die etablierten Parteien versuchen eher Positionen zu bringen, die nicht so stark akzentuiert sind, die eher so einem gewissen Konsens entsprechen. Und die AfD macht genau das nicht. Erstens, sie setzt inhaltlich eine Gegenbotschaft und eine Gegenposition und sie macht das auch im Stil, indem sie eben provoziert, indem sie zuspitzt, indem sie auch ganz bewusst Emotionen verwendet, insbesondere auch negative Emotionen und zum Beispiel über Zorn und Empörung in diesen Reden arbeitet. Das hat gerade Cornelia Kopitsch in ihrem Buch Die Gesellschaft des Zorns sehr, sehr gut herausgearbeitet. Mhm. Sie schaffen es, insbesondere negative Emotionen oder Ressentiments, wie Nietzsche es nannte, in den Leuten vorhanden sind, in ihre Reden einzubauen, damit so ein Gefühl emotionalen Mitgehens zu erzeugen und deswegen auch, das möchte ich ganz offen sagen, darüber ein Stück weit abzulenken, dass es inhaltlich jetzt nicht gerade allzu stark ausgeprägt ist, was sie da haben.
Wenn man jetzt der perfekte Gegenredner der AfD sein wollen würde oder von Menschen, die für die AfD sprechen, wie müsste man da reden?
Also ich glaube nicht, dass es tatsächlich den perfekten Redner gibt, weil es hängt auch ganz stark davon ab, die AfD hat ja nicht nur einen einzigen Stil. Mhm. Aber es gibt schon so ein paar Grundprinzipien, nämlich man muss selber auch bereit sein, mit Emotionen zu arbeiten, insbesondere auch mit positiven Emotionen, mit Erzählungen der Hoffnung, mit tatsächlich auch positiven Beispielen, weil die AfD ja sehr stark versucht, die Leute auf der emotionalen Ebene zu kriegen. Das heißt, man muss sich genau auf diese emotionale Ebene einlassen und man sollte eben auch bestimmte Werte ansprechen, auch Werte, die AfD-Wählern wichtig sind. Ihnen ist zum Beispiel Autorität wichtig, dass die Regeln gelten. Sicherheit ist für sie ein ganz großes Thema, weil es häufig die abstiegsbedrohte Mittelschicht ist, die ja so ein Gefühl von Kontrollverlust hat. Und genau dieses zu erklären, warum eine bestimmte Politik ein Mehr an Kontrolle und Sicherheit bietet, aber da eben nicht in Abschottungspolitik oder Inhumanität verfällt, das muss man können. Das heißt, man muss über die Themen gut reden können und auch emotional sein können und zuspitzen können, welche für die Wähler oder die potenziellen Wählerinnen und Wähler interessant sind.
Hm. Ich würde vorschlagen, wir gehen vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer auf die AfD ein. Da gibt es, glaube ich, noch das ein oder andere spannende Beispiel, an dem wir uns so ein bisschen abarbeiten können. Vielleicht jetzt noch einen Menschen, den ich irgendwo jetzt zwischen den beiden genannten Positiv- und Negativbeispielen einsortieren würde, Donald Trump. Mhm. Wie der Dinge sagt, finde ich ziemlich bemerkenswert. Das sind ja häufig so 3 Worte oder 4 Worte oder 5 Wortsätze, Ausrufe, irgendwie keine komplizierten Gliedsätze. Ich habe mich schon öfter gefragt, ob das eine geschickte Masche ist oder ob der einfach so redet.
Ja, natürlich darf er jetzt eigentlich an der Stelle keine Ferndiagnosen abgeben, das ist psychologisch unethisch. Mhm. Aber ich kann dir natürlich gerne sagen, was meine Einschätzung ist. Also ich glaube tatsächlich, wenn man sich so seine, insbesondere auch seine Twitter-Nachrichten anschaut, insbesondere übrigens diejenigen, die er verfasst, wenn er gerade aufgestanden ist, dann stellt man tatsächlich fest, dass das wirklich ein relativ einfacher, teilweise wirklich infantiler Stil ist. Und ich meine, was er ja auch macht, ist, dass er einfach manchmal auch Komplexität einfach ausblendet. Und von daher würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass das authentisch Donald Trump ist. Das letzte Beispiel ist der Brief an Erdogan, wo viele Leute sich gefragt haben, ist das wirklich echt? Also kann er das wirklich geschrieben haben? Und es kam dann raus, ja genau, weil man sich das nicht vorstellen kann. Das heißt, seine kognitive Komplexität ist eh beschränkt und die sieht man dann eben auch in der Sprache.
Aber es gibt jetzt in der Rhetorik nicht irgendwie so eine Technik, reduziere auf das Wesentliche und mach einfache Sätze, damit erreichst du Menschen oder so.
Naja, also es gibt in der Rhetorik schon den Grundsatz, man möchte Menschen von etwas überzeugen und die Voraussetzung, Menschen zu überzeugen, ist, dass Menschen einen verstehen. Und deswegen gibt es schon den Ratschlag, dass man nicht mehr als Hauptsatz und Nebensatz machen sollte. Also keine Satzstruktur wie bei Heidegger, wo das, wenn es aufgeschrieben wäre, über eine ganze Seite geht. Aber also die Zielstellung ist auf jeden Fall nicht so Telegram-Stil und 5-Wort-Sätze. Also es sollte eher so sein, dass man einfach dem Ganzen angenehm folgen kann und dass es den Gegenstand, über den man redet, adäquat erfasst.
Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Mein Gast heute Morgen heißt Moritz Kirchner und mit ihm spreche ich heute mal über die Macht der Sprache, auch weil heute in Thüringen Landtagswahlen sind und die AfD vermutlich gut abschneiden wird, trotz oder vielleicht auch wegen des selbst in der AfD umstrittenen Spitzenkandidaten Björn Höcke. Und über den würde ich ganz gerne mal mit dir reden und überhaupt über die Rhetorik der AfD. Vielleicht können wir uns da einfach mal so ein paar Beispiele anschauen und du versuchst zu erklären, was die jeweiligen Rednerinnen oder Redner damit erreichen wollen und wie sie das anstellen. Fangen wir mal mit Björn Höcke gleich an. Ein Zitat von ihm. Und zwar folgendes. Wer verstößt denn gegen Gesetze? Wer öffnet denn die Grenzen und lässt Millionen illegal über die Grenzen? Holen wir uns unser Land zurück. Zitat Ende. Was macht Björn Höcke hier?
Also, Rechtspopulismus, darüber ist man sich inzwischen relativ einig, hat so ein paar Grundkomponenten, die man insbesondere bei Jan-Werner Müller nachlesen kann. Erstens, es geht immer darum, das Volk gegen die Elite zu stellen. Und das heißt, was er hier macht, ist die Elite, die das Volk verrät, indem es die Leute eben hierher bringt. Zweitens, und das hat er auch sehr schön gezeigt, es geht populistischen Parteien und Politikern immer darum, moralisch überlegen zu sein. Und in dem Moment, wo er tatsächlich dieses Framing als illegal macht, zeigt er eben an, wir als AfD oder ich als Björn Höcke, wir sind auf dem Boden der Legalität und das andere ist illegal. Das heißt, es geht darum, einen moralischen Kontrast eben zur etablierten Politik, in dem Fall dann zu Merkel zu machen. Und gleichzeitig bewegt er sich damit genau in diesem Theoriegebäude, was schon Alain de Benoist aus der französischen Rechten als diesen großen Bevölkerungsaustausch beschrieben hat. Das ist eine ganz klassische Erzählung der Rechten. Die Eliten holen neue Bevölkerung und damit wird eben so die einheimische Bevölkerung verdrängt. Und was man an der Stelle immer wieder machen kann, ist, dass man erstens sagt, das, was dort passiert ist, ist, dass die Grenzen nicht geschlossen wurden und nicht etwa, dass die Grenzen geöffnet wurden. Es hat sich alles in einem entsprechend gesetzlichen Rahmen bewegt. Mhm. Und ich würde persönlich immer dazu sagen, ich kann es vollkommen verstehen, dass die Kanzlerin einer christdemokratischen Partei dort eben den christlichen Grundsätzen Genüge getan hat, nämlich Menschen in Notsituationen zu helfen. Und diese Menschen, die dort in Budapest-Keleti beziehungsweise dann auf dem Weg zur Grenze waren, die waren definitiv in einer Notsituation.
Mhm. Ist das das, was man dann entgegenhalten kann? Fakten einfach? Also wenn so zumindest halbe Unwahrheiten durchklingen, Sachen klarstellen?
Auf jeden Fall sollte man das tun, aber man darf dort nicht stehen bleiben. Das ist nämlich das, was ich immer wieder beobachte, dass es so diese Annahmen gibt, wenn man die Leute nur genügend aufklärt, dann passt das schon, weil das genau eben das verkennt, dass wir Menschen sehr stark emotionale und intuitive Wesen sind. Und meistens ist es so, dass wir uns erst intuitiv ein Urteil bilden und es dann nachträglich rationalisieren. Genau das benennen wir in der Psychologie auch so, als nachträgliche Rationalisierung. Und das heißt, wenn falsche Fakten kommen, das habe ich jetzt in dem Beispiel auch gezeigt, sollte man erst die Fakten richtigstellen, auch um dem Publikum zu zeigen, dass man eben auf einer Faktenebene deutlich sicherer ist als eben der Rechtspopulist oder die Rechtspopulistin und dann aber gleichzeitig es mit einer emotionalen und wertebasierten Botschaft verknüpfen, was in dem Falle war, diese Menschen waren in einer Notsituation und aus dem christlichen Gebot der Nächstenliebe heraus ist es sinnvoll, ihnen zu helfen. Das heißt, man sollte beides miteinander verknüpfen.
Nehmen wir vielleicht noch Stefan Vogel, AfD Dresden. Er hat gesagt, die Neustadt, eigentlich ein sogenanntes Willkommensgebiet, beklagt Zunahme von Kriminalität und Unsicherheit und Drogenhandel. Um mal ganz ehrlich zu sein, wir haben doch schon genügend eigene vom guten Weg abgekommene. Es sind doch auch bei uns schwarze Schafe, wir brauchen da nicht noch mehr. Den Satz finde ich ganz spannend, weil da ja irgendwie auch drin steckt, dass das Eingeständnis, dass wir irgendwie selber Probleme haben, so ein Stück weit, aber dann wieder diese Flüchtlingsrhetorik mit aufgenommen wird. Ne? Was macht er da, deiner Meinung nach?
Also erstmal ist es insofern bemerkenswert, als dass er überhaupt erstmal das Eingeständnis macht, dass es auch eigene schwarze Schafe gibt. Weil normalerweise wird ja immer unterschieden, das nennt man politischen Tribalismus, dass also sozusagen der eigene Stamm bzw. die eigene Bevölkerungsgruppe moralisch sauber und homogen sind, die andere nicht. Deswegen ist das ungewöhnlich an dieser Stelle. Aber was er sagt ist, im Ergebnis haben wir noch mehr Unsicherheit und haben wir noch mehr Kontrollverlust. Und genau das ist ja das, wovor es insbesondere den Wählerinnen und Wählern der AfD graut. Und seine Rechnung ist denn einfach so, je mehr Leute es sind, die unsicher sind, umso mehr Kontrollverlust und Unsicherheit. Und deswegen müssen wir einen Riegel vorschieben. Das heißt, er hat einerseits zwar diese Binnendifferenzierung vorgenommen, dass er gesagt hat, wir haben auch hier schwarze Schafe, hat aber im Ergebnis wieder das, was die AfD möchte, nämlich eine Begrenzung der Migration. Und von daher kann man das als eine andere Form des Zugangs wählen, der aber im Ergebnis trotzdem auf eine AfD-Politik hinausläuft.
Vielleicht noch ein Beispiel von Jens Meyer. Der hat gesagt, AfD-Politiker, 1945 sah es in vielen Städten Afrikas besser aus als bei uns. Aber was machen die aus ihren Möglichkeiten? Fragezeichen.
Also, was er damit natürlich macht, ist erstens wiederum eine bestimmte Form der Geschichtsrelativierung. So, das ist so das Erste. Und sie versuchen ja gerade, die Geschichte ordentlich zu revidieren, weil sie wissen, dass gerade in Deutschland die Geschichte immer noch eine Brandmauer ist gegen rechte Parteien und rechte Umtriebe. Und zum Zweiten, was er dann natürlich auch macht, ist diese Erzählung von, sie sind doch selber schuld. So, und damit auch wiederum so eine moralische Hierarchie herstellt, zum einen zwischen den Leuten, die hier wohnen, und zum anderen den Leuten aus Afrika, um damit die Erzählung zu machen, wir sind besser, wir machen eben etwas aus unseren Möglichkeiten.
Und er macht dieses Die und Wir auf, oder?
Genau. Mhm. Und das weiß man, dass tatsächlich diese In-Group-Out-Group-Rhetorik, also dieses Unterscheiden zwischen Wir und Die, dass das eine Grundlage jedweder populistischer Politik ist, bei rechtspopulistischer Politik gern genommen wird. Und man weiß aus der Sozialpsychologie seit den 60ern, dass das automatisch, wenn wir von Wir und Die reden, dazu führt, dass man die eigene Gruppe aufwertet und die andere Gruppe abwertet.
Kommunikationstrainer Moritz Kirchner ist heute Morgen zu Gast und wir sprechen über die Macht der Sprache. Und man kann schon sagen, Moritz, Sprache hat schon immer irgendwie eine nicht unbedeutende Rolle in deinem Leben gespielt. Ne? Was fasziniert dich da so dran?
Also was mich daran interessiert, ist, welche Wirkung Sprache erstmal auf andere Leute haben kann, dass ja Sprache das Mittel ist, mit dem sich Menschen sowohl individuell als auch in Gruppen die Welt aneignen und die Welt eben auch beschreiben. Und natürlich, dass Sprache auch das Mittel der Verständigung ist, welches zwischen Menschen, aber auch zwischen verschiedenen Gruppen existiert und auch diese vielfältigen Möglichkeiten, die Sprache so bereithält. Ich finde es einfach unglaublich, was man alles ausdrücken kann und sowohl inhaltlich als auch zum Beispiel über die Tonalität, die man in der Stimme hat und wie Menschen miteinander reden, das ist natürlich tiefste Psychologie. Und dadurch, dass mich einfach Psychologie ganz grundsätzlich interessiert, deswegen war diese Faszination für die Sprache auch da. Und mein Vater sagte, du quatschst so viel, du könntest Politiker werden. Das hatte auch so ein bisschen was Despektierliches, das muss ich dazu sagen.
Ich verstehe.
Ja.
Jetzt haben wir eben ja schon mal kurz über Donald Trump geredet, der eine andere Sprache spricht. Gibt es eigentlich viele rhetorische Regeln oder Mechanismen, die man übertragen kann? Oder gibt es ein ganz eigenes Schema für Deutsch zum Beispiel?
Also ich würde sagen, ein Schema, was tatsächlich generalisierbar ist, ist das, was Aristoteles formuliert hat, dass man nämlich genau drei Mittel hat zu überzeugen, über Logik, über Gefühl und über Glaubwürdigkeit. Das gilt aus meiner Sicht ganz grundlegend. Dann ist es aber tatsächlich so, dass es bestimmte kulturelle Eigenheiten gibt. Als Beispiel in Deutschland ist dieses, wenn alle so handeln würden, ein Argument, was sehr stark gilt, weil eben dieser kategorische Imperativ von Kant etwas ist, was sich so grundsätzlich kulturell ziemlich stark durchgesetzt hat. Ihr habt die Erfahrung gemacht, bei internationalen Debattierturnieren, wenn es englische Juroren waren und wir argumentiert haben, was, wenn jeder das so machen würde, dass die einfach gesagt haben, machen sie doch nicht oder wir wissen ja nicht, dass sie es machen. Das heißt, dieser kategorische Imperativ war für sie tatsächlich argumentativ irrelevant und in England zum Beispiel sind die Leute viel stärker vom Utilitarismus geprägt. Also diese Grundidee, wie viel Nutzen und wie viel Leid bringt es und dient es dem größtmöglichen Glück der größtmöglichen Zahl. Das heißt, was genau als ein relevantes Argument gilt, das ist tatsächlich in Teilen kulturell kodiert.
Welche Rhetorik lernt man in einem Debattierclub?
In einem Debattierclub gibt es ja zwei verschiedene Formate. Einerseits das Format, was sich am britischen Unterhaus orientiert, wo es sehr stark um Logik, um Argumentation geht. Im Prinzip darum, so viel Inhalt wie möglich in eine Rede zu packen und möglichst wenig davon sich wegnehmen zu lassen. Und beim deutschen Format der offenen parlamentarischen Debatte, da geht es um Auftreten, Sprachkraft, Sachverstand, Kontaktfähigkeit und Urteilskraft. Also aus meiner Sicht schon das, was eher tatsächlich der Rhetorik entspricht. Und da lernt man dann natürlich erstens auch schlagfertig auf Dinge zu antworten und man lernt seinen Inhalt sehr strukturiert und sehr kompakt rüberzubringen und man darf auch nicht vergessen, es ist ein Teamsport, weil man ja niemals alleine redet, sondern im Team und dementsprechend sich auch mit anderen abstimmen muss, sodass es insgesamt eine konsistente und überzeugende Argumentation gibt.
Wenn du die Sprache so schätzt und wahrscheinlich dann auch beobachtest und im Detail analysierst immer mal wieder, hat sich deiner Meinung nach die Sprache verändert in den letzten Jahren? Einmal durch die eben schon durchgekauten AfD-Rhetoriken oder auch generell durch den Populismus, der ja in Europa durchaus eine größere Rolle gespielt hat in den letzten Jahren als vielleicht noch vor 15, 20 Jahren. Und auch einmal dadurch, dass wir jetzt schon, es gibt ja Menschen, die beklagen, dass auch ein Stück weit so lange eine große Koalition haben, in der nicht mehr so viel politisch debattiert wird, wie das vielleicht früher der Fall gewesen ist.
Also ich würde, wenn ich mir die Sprache betrachte, also sowohl die Alltagssprache als auch die Sprache, die in der Öffentlichkeit gesprochen wird, drei wesentliche Veränderungen festmachen. Das erste ist, dass viel häufiger egozentrisch argumentiert wird. Also aus der Perspektive, was heißt das jetzt ganz konkret für mich? Diesen Trend hat Andreas Reckwitz in die Gesellschaft der Singularitäten aus meiner Sicht sehr gut beschrieben. Das heißt, diese Perspektivübernahme, tatsächlich sich wirklich die Dinge aus der Sicht des anderen oder der anderen zu betrachten, findet aus meiner Sicht deutlich weniger statt. Das zweite, dass tatsächlich also eine Sporn der sprachlichen Verrohung einsetzt. Das heißt, dass einfach Dinge gesagt werden, die so sonst nicht gesagt würden. Und das erlebt man wirklich an vielen Stellen. Und für mich paradigmatisch tatsächlich an dieser Stelle der Satz von Andrea Nahles direkt nach der Bundestagswahl, als sie sagte, Zitat, ab morgen kriegen sie in die Fresse. Denn das Problem an der Stelle ist einfach folgendes. Sie ist eine etablierte Politikerin einer Partei innerhalb des demokratischen Spektrums und bedient sich trotzdem einer Sprache, die, naja, also sagen wir mal, einen Gewaltvorsatz impliziert. Mhm. Und das ist halt tatsächlich eine Vulgarisierung von Sprache. Also es ist problematisch, wenn sie so etwas sagt oder wenn Horst Seehofer von Asyltourismus redet, als wenn das jemand von der AfD macht. Weil dann ja gezeigt wird, selbst diejenigen in der Mitte der Gesellschaft oder der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft, auch die bedienen sich eben einer solchen Sprache. Und was man ansonsten sagen kann, ist, also das Privatfernsehen hat auf jeden Fall auch dazu geführt, dass die Komplexität der Sprache nicht unbedingt gestiegen ist. Wobei, darin unterscheiden sich Menschen ganz grundsätzlich. Ich glaube tatsächlich, dass die Komplexität der Sprache direkt mit dem Fernsehkonsum korreliert ist.
Wie viel hat das Netz mit all dem zu tun? Wir reden auch schon seit ein paar Jahren über so Sachen wie Hate Speech und der Verrohung des Netzes, wobei der Ton im Internet eigentlich immer schon rauer war, aber es halten sich ja zunehmend mehr Menschen auch in sozialen Netzwerken auf oder auch in Gamer-Foren, wo auch ein rauer Ton herrscht. Mhm. Hat das einen Einfluss auf unsere Alltagssprache?
Na definitiv. Das Netz hat ja dazu geführt, dass Menschen zunehmend stärker in Filterblasen oder sogar in Echobunkern sind. Das heißt, dass sie in Foren sind, in denen sie halt bestärkt werden, teilweise auch für extreme oder menschenverachtende Positionen. Und es eben nicht mehr so ist wie früher, wo man sowas vielleicht im Wirtshaus geäußert hat und dann direkt einen Widerspruch bekommen hat, sondern die Bestätigung kriegt. Und da gerade das Netz führt ja dazu, dass Menschen immer stärker ihren eigenen Gedanken und Ideologien folgen, was man am Beispiel der Reichsbürger sieht, die ja wirklich dann auch ihren Resonanzfilter im Netz bekommen. Mhm. Und psychologisch ist folgender Mechanismus spannend. Man weiß, das nennt man Gruppendenken. Wenn Menschen, die eine ähnliche Haltung haben, auf einem Raum sind und niemand widerspricht, neigen Gruppen relativ automatisch dazu, sich zu radikalisieren. Und gerade dadurch, dass wir geschlossene Facebook-Gruppen, geschlossene Chats haben, einfach Räume, in denen keine andere Meinung entweder geäußert wird oder nicht zugelassen wird, sorgt es dafür, dass einfach die Diskurse selber sich radikalisieren. Und Habermas hat das eine Fragmentierung des gesellschaftlichen Diskurses genannt. Und genau das ist das, was wir jetzt auch erleben. Und wo ich schon denke, dass im Wesentlichen das Internet und die neuen technologischen Möglichkeiten der Ausgangspunkt sind.
Hat sich nicht auch was verbessert an unserer Sprache in den letzten Jahren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch daran denke, dass wir jetzt viel sensibler mit weiblichen Formen umgehen zum Beispiel?
Also ich denke, dass genau dort sich natürlich etwas verbessert hat, dass geschaut wird, die Sprache inklusiver zu machen und dass auch nicht mehr diese schroffe Ablehnung ist, nur noch bei einem Teil der Gesellschaft. Woran ich aber auch denke, ist, dass das Interesse an Literatur ja ungebrochen ist und zum Beispiel viel mehr Menschen auch zu Lesungen gehen, als das der Fall ist. Und was mich persönlich sehr umtreibt, ist, dass Jugend debattiert in besonderem Maße eine neue Verbreitung findet durch viele Lehrerinnen und Lehrer, die dort sehr engagiert sind und so schon junge Menschen mit der Kunst der Rhetorik und eben auch mit dem Entwickeln der Sprache in Kontakt kommen. Da sehe ich definitive Verbesserungen.
Du bist nicht nur Kommunikations-, sondern auch Verhaltenstrainer. Also zu einem guten Auftritt gehört schon auch ein entsprechendes Verhalten, eine passende Körpersprache. Wie sollte die aussehen, wenn ich jemanden überzeugen will?
Also das Erste bei alledem ist, dass es ganz wichtig ist, authentisch zu sein. Also man sollte dort nichts tun, was man tatsächlich nicht selber so fühlt und empfindet. Und es gilt als Faustregel zum Zweiten, dass man mit Händen zeichnen sollte, was man mit Worten sagt. Weil tatsächlich bis zu 50% unseres Eindrucks eben visuell ist und auch visuell geprägt wird. Es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Die Körpersprache hat es schon gegeben, bevor es eben die gesprochene Sprache gegeben hat. Und das heißt, dass tatsächlich die Kunst dann schon irgendwann darin besteht, dass man wirklich mit Gesten das wirklich im Wortsinne untermalt, was man sagt. Und was die Stimme angeht, ist das Allerwichtigste überhaupt, sie darf nicht monoton sein, sondern die Dinge, die einem wichtig sind, die sollten stärker betont werden.
Wie geht das? Die Worte nachzeichnen, die man sagt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder an Politiker denke, wenn ich mir da irgendwie versuche vor Augen zu führen, was die für Gesten machen, das sind ja häufig eher so, so Kanzelgesten, einmal die Arme auseinander oder dann vielleicht mal mit dem Zeigefinger irgendwas von oben nach unten. Oder also wie malt man denn Bedeutung oder Worte nach?
Also grundsätzlich gilt, dass der Spiegel nach wie vor das beste Medium ist, um genau das zu üben. Mhm. Und es gibt tatsächlich so etwas wie ein gestisches Alphabet. Das heißt, dass es so bestimmte Grundgesten gibt, die so bestimmte Bedeutung haben. Wie zum Beispiel, wenn ich die Arme so nach vorne mit einer offenen Handfläche ausstrecke, dann bedeutet das, das ist ein Angebot. Ja, also es ist etwas, was grundsätzlich freundlich ist. Während wenn ich zum Beispiel die Hand wie so ein Fallbeil nach unten mache, dann möchte ich damit anzeigen, hier ist eine Grenze und ich möchte bestimmte Dinge durchsetzen. Und was tatsächlich teilweise passiert, das habe ich auch schon gemacht, dass erst die Rede geschrieben wurde, dann wurde die Rede intoniert. Das heißt, es wurde überlegt, an welcher Stelle wird wie betont und dann wird die Rede gestisch choreografiert. Das bedeutet, dass man tatsächlich bei den verschiedenen Redepassagen übt, was ist gerade die passende Gestik, die das untermalt und unterstreicht. Aber das ist natürlich ein sehr anspruchsvolles Programm, das kann man nicht bei jeder Rede durchziehen. Das muss man ganz klar sagen, auch in der Politik nicht.
Wie strahlt man Selbstbewusstsein aus? Seriosität? Ja. Authentizität?
Na, das sind ja jetzt drei verschiedene Paar Schuhe. Machen wir es mal der Reihenfolge nach.
Okay.
Also Selbstbewusstsein, da gibt es eine ganz einfache Regel, nämlich, dass man sich selbst gedanklich eine kleine Krone aufsetzt und wenn man spricht, diese Krone nicht runterfällt. Das ist das Allerwichtigste. Und die Schultern dürfen nicht nach innen gehen, sondern die Schultern, die sollten wirklich nach außen wirklich geprägt sein. Und was die Füße angeht, ist es wichtig, dass die Füße wirklich genau schulterbreit stehen. Das sind so die wichtigsten Sachen hierbei. Was die Seriosität angeht, da gibt es drei Dinge, die wichtig sind. Erstens, man sollte nicht so schnell sprechen, weil Menschen, die schnell sprechen, gerne so als, sagen wir mal, sehr hektisch wahrgenommen werden, nicht unbedingt als seriös. Also Menschen, denen Expertise zugeschrieben wird, reden tendenziell auch etwas langsamer. Man sollte auch langsamer und dezenter gestikulieren, weil ansonsten das einem möglicherweise als hysterisch oder aufgeregt ausgelegt wird. Und drittens, gerade bei der Seriosität, sollte man auch in der Wortwahl versuchen, Vulgarismen zu vermeiden und auch eine anspruchsvolle Sprache sprechen. Ja, dann wird einem da eher eine Seriosität zuerkannt.
Das funktioniert tatsächlich.
Ja, das, also dazu gibt es auch tatsächlich einiges an Befunden. Und was die Authentizität angeht, der Eindruck von Authentizität kann ja erst entstehen, wenn ich eine Person wirklich auch vorher schon mal erlebt habe. Das heißt, den kann man nicht unbedingt in einer Rede komplett herstellen, aber Authentizität entsteht oft, indem man biografisiert. Das heißt, indem man seine Argumentation mit Bezügen aus seinem realen Leben, aus seinem Berufsalltag verknüpft. Und was man tatsächlich auch innerhalb einer Rede machen kann, ist, dass man das eigene Wertesystem anführt und in der Rede auch sagt, warum man zum Beispiel aufgrund des eigenen Wertesystems in einer bestimmten Art und Weise gehandelt hat. Auch das sind Quellen, mit denen die persönliche Authentizität in einer Rede gestärkt werden können.
Um nochmal auf Björn Höcke zurückzukommen, was mir bei ihm immer mal wieder aufgefallen ist, wenn man sich Reden von ihm anguckt, ich finde, er lächelt viel. Selbst bei Themen, also bei ernsten Themen oder wenn es darum geht, Emotionen zu wecken, die eigentlich gar nicht so unbedingt zu einem Lächeln passen. Wie erklärst du dir das?
Also Björn Höcke ist ein Beispiel, das kann man sich noch extremer bei Norbert Hofer von der FPÖ anschauen. Erstens wissen sie, dass sie manchmal auch Themen einfach versuchen wegzulächeln, ja, wenn das eben Themen sind, die für sie unangenehm sind, wo sie auch einfach wissen, okay, da wird es jetzt inhaltlich schwierig. Und zum Zweiten sind sie sich natürlich auch dessen bewusst, dass ein Lächeln grundsätzlich Sympathie erzeugen kann und sie eben auch diese Form der Sympathie möglicherweise auch für sich verwenden sollen. Das heißt also gerade was Höcke angeht, halte ich dieses Lächeln für kalkuliert.
Du hast eben schon angedeutet, du schreibst auch Reden. Worauf muss man da achten in diesem Schreibprozess? Also da ist das ja alles noch gar nicht passiert, ne? Also da ist noch keine Gedanken darüber, wie jemand irgendwas ausspricht oder wie eine Gestik funktioniert. Oder denkst du das alles tatsächlich schon am Anfang mit?
Nee, also die besondere Schwierigkeit im Schreibprozess ist folgende. Einerseits muss die Rede genau zu der Person passen. So, damit sie eben authentisch ist. Aber andererseits darf sie auch nicht exakt die Worte wiedergeben, die die Person macht, weil ansonsten brauchst du ja keinen Redenschreiber. So, ne? Also da ist tatsächlich so ein gewisses Spannungsfeld. Das Zweite ist, dass ich immer ganz am Anfang frage, was ist deine Kernbotschaft? Denn was man weiß, ist, dass von einer Rede ungefähr 10% erinnert werden. So, das heißt, man muss im Vorfeld sehr, sehr klar sein, was die entsprechenden Kernbotschaften sind. Und die Faustregel beim Redenschreiben ist die, der Textkorpus, also das, was ich innerhalb der Rede sage, dient dazu, die Schlussbotschaft, diesen letzten Satz, im besonderen Maße zu stärken. Das heißt, man denkt die Rede tatsächlich top-down. Man überlegt, inwieweit stützt das, was ich im vorderen Teil der Rede gemacht habe, das, was am Ende eben die Botschaft ans Publikum ist. Und dann muss man sich natürlich überlegen, dass die Themen relevant sind fürs Publikum, dass der rote Faden jederzeit erkennbar ist und dass die Rede insgesamt auch abwechslungsreich ist.
Gibt es da so eine Art Baukasten oder Stilmittel, die man verwenden kann, um dann an gewissen Punkten in der Rede gewisse Dinge zu erzeugen und dann vielleicht auch auf diesen Kern am Ende oder im letzteren Teil, wo die Botschaft dann übermittelt werden wird, hinzuarbeiten?
Na, also alle Stilmittel, die wir im Deutschunterricht so hatten, können natürlich für die Rede verwendet werden. Also vollkommen klar. Metaphern sind immer gut. Die Klimax, das heißt so diese Steigerung, in der man zu bestimmten Punkten kommt. Oder die Antiklimax, also dass man wirklich runtergeht in der Rede, sind auch sehr beliebt. Und tatsächlich Parallelismen. Also wenn man Sätze stellt, die auch wirklich eine parallele Satzstruktur haben, das ist sehr eingängig fürs Publikum. Und weil du gesagt hast, Baukasten. Es gibt tatsächlich das sogenannte Baukastenschema. Mhm. Das funktioniert so, man kündigt am Anfang seine Struktur an. Dann wird jeder einzelne Punkt dieser Struktur wie ein Baukasten abgehandelt. Erst rational erläutern, dann emotional untermalen. Es gibt für jeden Baukasten jeweils so einen kleinen Schlusssatz. Und am Ende der Rede, um das Ganze zusammenzufügen, wird jedes einzelne dieser Zwischenfazits nochmal sprachlich verwendet, um auch die gesamte Rede im Hinterkopf zu halten, sodass alles, was man gesagt hat, tatsächlich im Arbeitsgedächtnis des Publikums ist, um dann die Schlussbotschaft zu setzen. Und das nennt man das sogenannte Baukastenprinzip der Rede.
Hörst du das dann auch immer in Reden, die du dann irgendwo, weiß nicht, im Radio hörst oder dir bewusst auch anguckst? Also analysierst du da immer mit?
Also ich analysiere nicht immer mit. Ich analysiere natürlich die Sachen, die ich selber geschrieben habe, mit. Vor allem vor dem Hintergrund der Frage, ob die Idee, die in dieser Rede und in dieser Beschreibung stand, tatsächlich umgesetzt wurde. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ganz bewusst eine politische Sendung gucke, dann kannst du davon ausgehen, dass das dann auch analysiert wird. Und das geht dann bei mir persönlich auch nicht ohne Zettel und Stift oder Laptop ab, sodass ich mir dann auch wirklich meine Notizen dazu mache.
Hast du so Menschen, wo du sagst, denen höre ich total gerne zu, die können einfach richtig gut reden und da ist fast egal, was sie sagen?
Fast egal, was sie sagen, nicht. Mhm. Aber schon Leute, denen ich gerne zuhöre. Also Gregor Gysi ist nach wie vor jemand, wo ich sage, also der ist einfach wirklich rhetorisch beschlagen. Und man merkt, dass er eben auch tatsächlich immer versucht, die Dinge auch aktuell zu fassen. Und ansonsten natürlich sehr spannend Robert Habeck, weil er tatsächlich ja von seiner Ausbildung her Literat ist. Das heißt, er in seiner Sprache auch durchaus untypisch ist, deutlich metaphorischer, bildlicher, in der Sprache vergleichender und er deutlich stärker als andere auf die Metaebene geht. Das heißt auch, er hat ja in seinem Buch auch darüber geschrieben, wie wir miteinander reden. Das heißt, das unterscheidet ihn schon ein Stück weit von anderen. Ja, das sind so die beiden, die mir jetzt spontan einfallen.
Kommen wir Deutschen oder kommen die deutschen Politiker eigentlich mit dem, was in den USA passiert, gerade so rund um Wahlkämpfe? Also wenn ich dann zum Beispiel an Barack Obama denke, der ja eine Wahnsinnsüberzeugungskraft hatte in seinen Reden, ne? Oder hatte der einfach nur einen guten Schreiber?
Nee, also Barack Obama, der hatte definitiv Talent, aber er hat ja auch an diesem Talent gearbeitet, zum Beispiel im Rahmen seiner universitären Tätigkeit. Aber was Obama zum Beispiel ausgezeichnet hat, war ein enormes Maß an Pathos. Also dieses Yes, we can, was die Selbstwirksamkeit des Publikums angesprochen hat und auch diese zentrale Wertebotschaft, Hope, Change und Unity, dieser Mut auch zum Pathos, der unterscheidet ihn natürlich von vielen deutschen Politikern, insbesondere bei Angela Merkel. Da muss man halt auch klar dazu sein, also die deutsche Politik ist ja in sich schon differenziert und es gibt ja auch Leute, die Mut zum Pathos haben. Christian Lindner zum Beispiel. Ob das Pathos, was er dort verwendet, immer richtig gesetzt ist, ist eine andere Frage, aber er hat auf jeden Fall den Mut dazu. Mhm. Aber gerade im Kontrast Merkel-Obama fällt es eben auf, dass Merkel sich vor Pathos scheut, weil ihr das einfach persönlich ein Stück weit zuwider ist.
Mhm. Das ist zu viel dann irgendwie.
Ja, genau. Also das würde für sie einfach diese protestantisch nüchterne Art, man könnte es tatsächlich kantianische Rhetorik nennen, was sie so verwendet, das entspricht ihr einfach nicht. Und deswegen ist es aber auch tatsächlich gut, dass sie es macht, weil man würde ihr auch dieses Pathos jetzt, nachdem man sie eben auch kennt, und sie sagt ja nicht umsonst, sie kennen mich, würde man ihr das auch nicht abnehmen.
Wird es denn in Deutschland überhaupt funktionieren, wenn jetzt so ein Barack Obama in Deutschland versuchen würde, Bundeskanzler zu werden, oder würden wir da auch fremdeln mit?
Naja, also wir haben ja das Beispiel gehabt und das war Karl Theodor zu Guttenberg und er hat eine ziemlich lange Zeit die Leute ja durchaus fasziniert, ist auch als Kanzlerkandidat gehandelt worden. Nur es gilt an der Stelle auch das, was man aus der Organisationspsychologie weiß. Charismatische Führung funktioniert, gerade in Veränderungsprozessen, aber sie muss dann irgendwann eben mit konkreten Ergebnissen untersetzt werden. Und das war das Problem bei zu Guttenberg, dass die konkrete Bundeswehrreform dann etwas war im Zusammenhang mit seiner Dissertation, was ihm das Genick gebrochen hat. Aber gerade, dass er so gewirkt hat und er hatte definitiv Mut zum Pathos zeigt, die Potenzialität ist durchaus da. Und das muss man auch sagen, auch die AfD ist teilweise deshalb so erfolgreich, weil sie ein negatives Pathos macht. Das heißt, dass sie ja mit Negativemotionen arbeitet.
Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Und obwohl wir beide so schnell geredet haben und hoffentlich nicht unseriös gewirkt haben dabei, haben wir keine Zeit mehr. Aber es hat großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Moritz Kirchner war zu Gast hier in Deutschlandfunk Nova in deinen Sonntag. Dir einen schönen Sonntag.
Sebastian, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.